Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Einen guten Abend und willkommen zum Magazin für politische Literatur. Der erste Band von Ilko Sascha Kowalczuks gründlich recherchierter Biografie über Walter Ulbricht hat vergangenes Jahr große Beachtung gefunden. Jetzt ist der zweite Band erschienen, der sich mit der Rolle des Politikers in der DDR auseinandersetzt. Walter Ulbricht, der kommunistische Diktator, heißt er. Der Osteuropakenner Karl Schlögl beschäftigt sich in seinem aktuellen Buch American Matrix etwas überraschend mit den USA. Gleich können Sie hören, warum Schlögl damit dennoch seinen Themen treu bleibt. Der Soziologe Simon Schaub sieht die Ursachen für den Klimawandel auch in unseren Arbeitsweisen. Stoffwechselpolitik, Arbeit, Natur und die Zukunft des Planeten heißt sein neues Buch. Und die Journalistinnen Tanja Busse und Christiane Gräfe wollen mit ihrem gerade erschienenen Buch das Bewusstsein dafür schärfen, dass Boden viel mehr ist als das, worauf wir unsere Füße setzen. Der Grund, die neuen Konflikte um unsere Böden und wie sie gelöst werden können, ist der Titel. Das alles heute in Andruck. Schön, dass Sie dabei sind. Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk hat jahrelang Quellen in Dutzenden Archiven im In- und Ausland recherchiert. Quellen zu Walter Ulbricht, einem der einflussreichsten Politiker des 20. Jahrhunderts. Herausgekommen ist eine zweibändige Biografie. Im ersten Band beschäftigte sich der DDR-Spezialist Kowalczuk mit den Jahren 1893, als Ulbricht geboren wurde, bis 1945. Das Buch erzählt von Ulbrichts Aufstieg in der Arbeiterbewegung, vom Kampf der KPD zur Zeit der Weimarer Republik, vom Widerstand gegen die Nazis, vom Exil. Der deutsche Kommunist heißt dieser erste Band und liefert die Hintergründe zu Ulbrichts Karriere in der DDR, die dieser bis zu seinem Sturz 1971 maßgeblich geprägt hat. Ulbricht wurde wegen seiner Fistelstimme und seines sächsischen Einschlags oft verlacht, aber Ilko Sascha Kowalczuk nimmt ihn ernst, meint unser Rezensent Henry Bernhard. Er hat den gerade erschienenen zweiten Band der Biografie Walter Ulbricht, der kommunistische Diktator, gelesen. Der setzt 1945 ein und zum Einstieg lässt Henry Bernhard den Porträtierten selbst zu Wort kommen.
Die Sowjetmacht hat uns nicht nur befreit. Sie hat auch vom ersten Tage an unseren demokratischen Aufbau tatkräftig unterstützt.
Walter Ulbricht 1952 in Ost-Berlin auf einer Konferenz mit LPG-Vorsitzenden. Damals war er Generalsekretär des Zentralkomitees der SED.
Schon lange hat die Sowjetunion in Bezug auf die Mechanisierung der Landwirtschaft die Vereinigten Staaten von Nordamerika und die anderen kapitalistischen Länder überflügelt.
Die wenigen Sätze stellen schon vieles klar, was den kommunistischen Diktator, wie Ilko Sascha Kowalczuk Ulbricht nennt, ausmacht. Der unbedingte Bezug zur Sowjetunion als Referenzgröße. Die Überzeugung, dass das, was man mit Gewalt ja Terror durchsetzt, demokratisch genannt werden kann. Aber auch die Einsicht, dass der Sozialismus nur eine Chance hat, langfristig zu bestehen, wenn er dem Kapitalismus wirtschaftlich überlegen ist. Walter Ulbricht landete mit einer kleinen Gruppe handverlesener Kommunisten und einem klaren Plan am 30. April 1945 östlich von Frankfurt-Oder. Am 1. Mai sah er nach Jahren des Exils in der Sowjetunion, das er mit Glück und Geschick überlebt hatte, Berlin wieder. Er war der Mann, dem das Vertrauen Josef Stalins gehörte, der für ihn dafür sorgen sollte, dass zumindest in einem Teil Deutschlands nichts Moskaus Interessen zuwiderlaufen sollte. Noch sollte es nicht Sozialismus heißen, aber eine repräsentative parlamentarische Demokratie stand für die Kommunisten nie zur Debatte, schreibt Kowalczuk.
Stattdessen sollten Versammlungen, deren Zusammensetzung gesteuert, deren Inhalte festgelegt und deren Zugänge reglementiert werden konnten, als demokratische Institutionen festlegen, was zu geschehen habe. Gerade in dieser kaum durchschaubaren Beliebigkeit sah Ulbricht ein Steuerungsmittel, um die eigene Politik zu legitimieren. Die unbedingte Überzeugtheit von der leninistischen Theorie erlaubte es den Personen an der Spitze, die eigenen Ideen nicht nur bereits völlig mythisch überhöht als Volksmeinung, sondern sogar als logische Ausgeburt historischer Gesetze auszugeben.
So zeigt Kowalczuk Ulbricht als einen kühlen, humorlosen, überhaupt emotionslosen, gewieften Mechaniker der Macht. Er hatte immer alles gelesen, durchdacht, arbeitete härter und länger als andere, 14 Stunden, 16 Stunden, hielt sechsstündige Referate, verschob Personalien, an die Spitze, an den Rand, ins Gefängnis und das Schafott. Ulbricht hatte keinerlei persönliche Bedürfnisse, außer Sport, pflegte weder Freund noch Feindschaften. Aber der Autor versucht, auch dem Diktator subjektive Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Ulbricht war davon sein ganzes Leben zutiefst überzeugt. Sozialen Fortschritt und politische Emanzipation für die große Mehrheit der Gesellschaft auf Kosten jener Parasiten zu erwirken, die in der bisherigen Menschheitsgeschichte als winzige Schicht oder Klasse Profiteure von Ausbeutung und Unterdrückung waren. Als Richtschnur diente ihm die marxistisch-leninistische Wissenschaft.
Wurde einmal ein Parteibeschluss gefasst, galt er ihm als objektiv richtig, unumstößlich und musste nur noch umgesetzt werden. Scheiterte dies, dann konnten nur Gegner, Feinde, Faschisten dafür verantwortlich sein. Erstere mussten vielleicht noch überzeugt, letztere bekämpft werden. Dabei geriet der Antifaschismus als Staatsdoktrin zur Allzweckwaffe.
Der Antifaschismus war ein Mythos und zugleich bei vielen eine ehrliche, eine verinnerlichte Haltung. Er war die zentrale Legitimationsinstanz des Systems und zugleich das zentrale Erziehungsziel. Antifaschismus bedeutete in dieser Interpretation pro-kommunistisch, antisozialdemokratisch, anti-westlich, pro-sowjetisch, pro-DDR zu sein. Was konnte schon daran verkehrt sein, antifaschistisch zu denken, zu leben?
Antifaschismus funktionierte so auch als Integrationsmaschine. Vormalige Täter, Mitläufer und Gegner im Nationalsozialismus konnten sich so gemeinsam als Sieger der Geschichte fühlen. Jeder Widerspruch konnte zugleich als Verrat am großen Ganzen gebrandmarkt werden. Kowalczuk hat sein Buch streng gegliedert, wichtige Wegmarken sind Schwerpunkte der Darstellung. Und fast alle dieser Wegmarken stehen für eine weitere, tiefere Spaltung Deutschlands. Sehr ausführlich stellt er die Zwangsvereinigung zwischen KPD und SPD zur SED 1946 dar. Alle anderen Parteien waren ohnehin nur Kulisse im Demokratieschauspiel.
Die Zerstörung der Sozialdemokratie in Ostdeutschland versinnbildlichte den kommunistischen Machtanspruch, Terrain einmal besetzt, nie wieder kampflos aufzugeben. Die Arbeiterbewegung ist nicht vereint, sondern tiefer als je zuvor in der Geschichte gespalten worden, durch Ulbricht, durch die KPD, durch den Grotewohl-SPD-Flügel, durch die sowjetische Besatzungsmacht.
Der Aufstand am 17. Juni 1953 ist eine von vielen Spezialstrecken des äußerst versierten Historikers. Souverän gelingt es ihm, Ulbrichts Rolle darin zu definieren und zu erklären, warum der sogar gestärkt aus der größten Krise der DDR hervorging. Auch der Mauerbau festigte Ulbrichts Position an der Staatsspitze, führt Kowalczuk aus.
Der Mauerbau war der Terrorhöhepunkt in der DDR-Geschichte. Prophylaktisch wurde eine ganze Gesellschaft in Haft genommen. Die Mauer machte Walter Ulbricht unsterblich. Nichts hat sein System mehr symbolisiert als sie. Angesichts der scheinbaren Endgültigkeit des Mauerbaus und der Untätigkeit des Westens begannen viele Menschen, sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren. Die oft beschriebene Pseudo-Idylle in der DDR wurde erst möglich durch die Mauer, hinter Stacheldraht. Sie war insofern nicht allein ein Bauwerk, sondern wurde auch zu einer Lebensform, die bis in die Köpfe reichte.
Mit größter Detailkenntnis führt der Autor durch weitere Krisen. Den 20. Parteitag der KPdSU, den Ungarnaufstand, den niedergeschlagenen Prager Frühling. Er zeigt, wie sich Ulbricht vom Strippenzieher zum Dirigenten entwickelt und nach Stalins Tod auch zunehmend Widerspruch in Moskau wagt. Keinen Zweifel lässt Kowalczuk aber daran, dass Ulbricht nur durch Moskaus Gnaden an der Spitze bleiben konnte. Ausführliche Exkurse macht Ilko Sascha Kowalczuk in wirtschaftliche Fragen, Enteignungen, Zwangskollektivierung, Planwirtschaft. Der Autor zeigt, wie Ulbricht die ineinander verwobenen Parallelstrukturen von Staat und Partei zu seinem Vorteil zu nutzen wusste.
Ulbricht spielte im Politbüro und im Staatsrat wie über Bande und ließ das eine Gremium diskutieren, was das andere dann beschloss, und umgekehrt. In solchen Debatten zeigte sich seine unumschränkte Machtausübung, der nach dem Mauerbau nichts und niemand etwas entgegenzusetzen wusste. Wenn Ulbricht in den 50er Jahren der polizeistaatliche Diktator mit eiserner Hand war, so war er in den 60er Jahren der Diktator mit unbeschränkten Entscheidungsbefugnissen, dem es gelang, die Diktatur moderner aussehen zu lassen, mit mehr Partizipationsmöglichkeiten als zuvor, mit nun geöffneten Karriereschleusen und einer im Vergleich zur Nachkriegszeit höheren Alltagsattraktivität.
Statthalter oder selbstbewusster Diktator, Opportunist oder Führer? Ilko Sascha Kowalczuk gibt keine einfachen Antworten. Er hat mit größtem Aufwand eine Biografie nur aus den Quellen geschrieben. Kowalczuk misstraut dabei Überläufern und Renegaten, deren mitunter harschen Urteile vielleicht mehr über sie selbst sagen als über Ulbricht. Kein einziges Mal ist er der Versuchung erlegen, den mächtigsten deutschen Kommunisten in der Geschichte zur Witzfigur zu machen, wie es viele von dessen Zeitgenossen taten. Seine nunmehr vollständige Ulbricht-Biografie wird für Jahre, eher Jahrzehnte, den Maßstab setzen und das Ulbricht-Bild prägen.
Das Fazit von Henry Bernhard nach der Lektüre des zweiten Bandes von Ilko Sascha Kowalczuks Ulbricht-Biografie »Der kommunistische Diktator«. Die 800 Seiten sind im Verlag CH Beck erschienen, zum Preis von 58 Euro. Als der Germanist Dieter Richter vor 15 Jahren sein Buch »Der Süden« vorlegte, da nannte er es im Untertitel verschmitzt »Geschichte einer Himmelsrichtung«. Denn natürlich steht »Der Süden« für viel mehr als nur für eine Seite des Kompasses. Wir in Mitteleuropa assoziieren mit dem Süden meistens Strand, Palmen, blaues Meer und gern auch Glück. Doch das war nicht immer so. Den Römern galt der Süden wegen der Hitze als lebensfeindlich. In der christlichen Tradition bevölkerten die Nachfahren des missratenen Sohns Noah den südlichen Teil der Erde. Der Südpol wiederum ist eiskalt. Dieter Richter zeigte in seinem Band, je nach Weltregion und Epoche, kennt der Süden ganz verschiedene Zuschreibungen. Auch die anderen drei Himmelsrichtungen stehen im Sprachgebrauch für etwas. Der Norden ist kalt, der Westen ist wild. Und letzterer wähnt sich auch oft fortschrittlich und überlegen. Die Historikerin und Archäologin Nische McSweeney erzählt die Geschichte des Westens nun einmal anders. Winfried Dolderer über ihr Buch »Der Westen«.
Operation Mos Maiorum. So nannte sich im Oktober 2014 eine von EU-Behörden veranlasste europaweite Fahndung nach Einwanderern ohne gültigen Aufenthaltstitel. Mos Maiorum ist Latein und bedeutet »Sitte der Ahnen«. Der Autorin Nische McSweeney dient der Name als Beleg der fortwirkenden Strahlkraft dessen, was sie die große Erzählung von der westlichen Zivilisation nennt. Sie versteht darunter ein Geschichtsbild, dem zufolge Demokratie, Rechtsstaat und Marktwirtschaft sich in direkter Linie auf Ursprünge im Römischen Reich und im antiken Griechenland zurückführen lassen. Ein geistiges Erbe, das unsere Kultur von allen anderen unterscheide und abgrenze. Dieses Narrativ zu entkräften, ist auf mehr als 500 Seiten McSweeneys Anliegen.
Der Ursprungsmythos des Westens stellt dessen Geschichte so dar, dass er die atlantische Moderne bruchlos über die europäische Aufklärung, den lichten Glanz der Renaissance und die Finsternis des Mittelalters auf ihren Ursprung in den klassischen Welten Roms und Griechenlands zurückführt. Dies ist zur ebenso kanonischen wie klischeehaften Standardversion geworden. Sie ist aber falsch.
Und zwar, wie die Autorin betont, in zweifacher Hinsicht. Zum einen, weil hier eine komplexe historische Realität entstellt und verfälscht werde. So hätten Griechen und Römer der Antike sich keineswegs einer exklusiv westlichen europäischen Kultur zugehörig gesehen. Vielmehr die Erinnerung an außereuropäische Anteile ihrer Herkunftsgeschichte mit Stolz gepflegt. Römische Aristokraten führten ihre Abstammung auf Flüchtlinge aus Kleinasien zurück. Für obsolet hält McSweeney das überlieferte Selbstbild des Westens, zum anderen auch deswegen, weil es seine ideologische Funktion eingebüßt habe. Dieser habe zwischen dem 18. und dem 20. Jahrhundert darin bestanden, die globale Dominanz des Westens zu legitimieren, ein Zustand also, der sich seither erledigt hat.
Für viele Menschen im Westen sind die Vorstellungen von der rassischen Überlegenheit der Weißen und von der Legitimität des Imperialismus heute nicht mehr Teil ihrer Identität, sondern diese Vorstellungen sind durch eine Ideologie ersetzt worden, die für Liberalität, soziale Toleranz und Demokratie eintritt.
Wie und unter welchen Umständen werden kollektive Identitäten konstruiert? Das ist die Frage, die die Archäologin und Althistorikerin McSweeney auch in ihrem wissenschaftlichen Wirken beschäftigt. Als Tochter chinesisch-irischer Eltern ist sie in London aufgewachsen, hat in Cambridge studiert und ist seit Oktober 2020 Inhaberin des Lehrstuhls für klassische Archäologie der Universität Wien. Ihr Forschungsinteresse gilt der Frühgeschichte der Griechen in der Ägäis und im westlichen Anatolien, der Bedeutung von Ursprungsmythen für die Entstehung antiker Gesellschaften, der Geschichte Trojas. Mit dem vorliegenden Buch möchte sie einem Aufklärungsdefizit abhelfen.
Heute erkennen alle seriösen Historiker und Archäologen an, dass sich westliche und nicht-westliche Kulturen während der gesamten Menschheitsgeschichte wechselseitig befruchtet haben und dass der moderne Westen einen Teil seiner kulturellen DNA einer Vielzahl nicht-europäischer und nicht-weißer Vorfahren verdankt.
Doch habe dieser wissenschaftliche Konsens bisher wenig Einfluss auf das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit gehabt.
Warum halten wir noch so hartnäckig an einem Geschichtsbild fest, das so gründlich diskreditiert ist?
Die 14 Kapitel des Buches umfassen einen Zeitraum von 2,5 Jahrtausenden. Die Rede ist von asiatischen Europäern, von Erben der Antike in der außereuropäischen Welt, der Neuinterpretation der Antike durch die Renaissance, Aufklärung, Imperialismus, Rassismus, schließlich von den Kritikern und den Rivalen des Westens. Im Mittelpunkt jedes Kapitels steht das Porträt einer historischen Persönlichkeit, die im Kontext ihrer Epoche vorgestellt wird. Die Galerie beginnt mit Herodot, dem schon von Zeitgenossen der Antike als Vater der Geschichtsschreibung gepriesenen Verfasser der Historien, und endet mit Carrie Lam, bis vor kurzem Statthalterin Pekings in Hongkong. Wir begegnen dem Bagdader Gelehrten Al-Kindi, der im 9. Jahrhundert die These vertrat, nicht im christlichen Europa, vielmehr in der islamischen Welt habe die Wissenskultur des antiken Griechenland ihre Fortsetzung gefunden. Oder auch der im heutigen Angola als Nationalheldin verehrten Königin Singa, Herrscherin des südwestafrikanischen Dongo-Reiches, die im 17. Jahrhundert durch die katholische Taufe die Anerkennung als gleichrangig mit christlichen Monarchen Europas erwarb. Identitäten sind keine gleichsam naturgegebenen statischen Phänomene. Sie sind Konstrukte, die dem Wandel von Zeitumständen und politischen Bedürfnissen unterliegen. Das ist gleichermaßen Prämisse und Fazit dieses Buches. McSweeney hat eine erkenntnisreiche Geschichte der Selbstbilder des Westens in der Abfolge wechselnder Perspektiven und historischer Konstellationen vorgelegt und sie schließt mit einem Appell.
Um sich weiterzuentwickeln, muss der Westen aufhören, sich die griechisch-römische Antike als seinen einzigartigen und reinen Ursprung vorzustellen. Er muss eine neue, große Erzählung ausarbeiten, die weit komplexer, aber auch desto reicher ist.
Und dies umso mehr, da sich westliche Gesellschaften verstärkt durch autoritäre Systeme herausgefordert sehen. Der historische Stoff bietet insofern eine durchaus aktuelle Lektüre.
Sagt Winfried Dolderer über Nische McSweeney, Der Westen, die neue Geschichte einer alten Idee. Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz und Jens Hagestedt, Propyläen Verlag, 526 Seiten, 34 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur im Deutschlandfunk. Wer den Namen Karl Schlögl hört, denkt wahrscheinlich sofort an Osteuropa. Schlögl, Jahrgang 1948, hat bis zu seiner Emeritierung osteuropäische Geschichte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder gelehrt und gilt als einer der führenden Experten auf diesem Gebiet. 2009 wurde er mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet. Karl Schlögls Veröffentlichungen füllen ganze Regale und heißen unter anderem »Moskau lesen«, »Die Mitte liegt ostwärts«, »Terror und Traum, Moskau 1937«, »Das sowjetische Jahrhundert« oder »Entscheidung in Kiew«. Insofern überrascht es erst einmal, dass Karl Schlögls aktuelles Buch den Titel »American Matrix« trägt. Mein Kollege Thilo Kössler beginnt seine Rezension deshalb auch mit einer Frage.
Was bewegt einen hochdekorierten Historiker, der sich sein ganzes wissenschaftliches Leben lang mit Russland und Osteuropa beschäftigt hat? Was bewog also Karl Schlögl dazu, ausgerechnet ein Buch über Amerika zu schreiben? Karl Schlögl gibt sich selbst die Antwort und spricht von Faszination und tiefer Sympathie für dieses Land, das er seit 1970 immer wieder bereist hat. Der Schlüssel zu seinem Entschluss, dieses Buch zu schreiben, liegt im Getty Center am San Diego Freeway in Los Angeles, sagt Karl Schlögl im Deutschlandfunk-Interview. Er steht am Fenster und sieht in dem Strom der Autos
eine ungeheure Zusammenballung von Kraft. Man blickt ja auf den Freeway, man blickt auf den International Airport, man blickt auf den Ozean, auf eine mediterrane Umgebung. Es ist ungemein eindrucksvoll. Das war der Punkt, um eine Entscheidung zu treffen. Ich sollte es mir zutrauen, dieses Land zu beschreiben.
Karl Schlögl hat nur peripher ein politisches Buch geschrieben. Er erliegt nicht der Versuchung, auf aktuelle Ereignisse und Entwicklungen einzugehen. Donald Trump erwähnte nur beiläufig, ebenso die Gefährdung der amerikanischen Demokratie. Politisch ist das Buch dennoch, denn es schildert anhand von Orten, Schauplätzen, Verkehrswegen, Bauwerken die Ideale und Widersprüche der amerikanischen Gesellschaft, ihre Gemeinsamkeiten und Fliehkräfte, das, was sie im Innersten zusammenhält, aber eben auch spaltet.
Wenn es einen übergreifenden Begriff gibt für das, was mich nie losgelassen hat, dem ich nachgeben musste, dann war es die Produktion des amerikanischen Raumes, die aus dem nordamerikanischen Kontinent in so kurzer Zeit das Zentrum einer Zivilisation hat werden lassen, die im 20. Jahrhundert weltweit ausstrahlte und große Teile der Welt bis heute prägt.
Insofern wendet sich der Osteuropa-Experte Karl Schlögl zwar einem neuen geografischen Schauplatz zu, den USA, er bleibt aber seinem Generalthema treu, das ihn seit vielen Jahren beschäftigt, dem Thema Raum und Zeit. Er beruft sich dabei auf zwei europäische Geistesgrößen und zwei sowjetische Schriftsteller, die von derselben Neugier getrieben waren wie er, die Triebkräfte der amerikanischen Einwanderergesellschaft zu ergründen, die im Trek nach Westen Sinn und Bestimmung fand. Der erste ist Alexis de Tocqueville. Nach seinen Reisen entlang der Ostküste beschrieb der französische Publizist und Historiker 1835 in seinem wegweisenden Buch »Demokratie in Amerika« die Genese der amerikanischen Demokratie und setzte sie in Beziehung zum despotischen Russland. »Freiheit ist dem einen der Antrieb, Knechtschaft dem anderen«, schrieb de Tocqueville. Ein Jahrhundert später reist der deutsche Soziologe Max Weber durch die USA und sieht die Go-West-Bewegung, angetrieben vom protestantischen Arbeitsethos und entfesseltem Gewinnstreben. Beidem steht er so distanziert gegenüber wie dem neuen Menschen des Stalinismus. Schließlich die beiden sowjetischen Schriftsteller Ilja Ilf und Jewgeni Petrow, die 1936 im Stile einer journalistischen Recherche das amerikanische Jahrhundert in den Blick nehmen, an dem das sowjetische Modell Maß nimmt und woran es selbst gemessen werden möchte, wie Karl Schlögl im Interview mit dem Deutschlandfunk präzisiert.
Da gibt es ja unglaublich viele Parallelerfahrungen, also die Erfahrung der Weite, die Erfahrung Go East, Go West. Es war so, dass Amerika und die Sowjetunion, sie nahmen aneinander Maß. Ja, es war nicht das alte Europa, sondern die Zukunft sollte diesen Großräumen gehören, wie Tocqueville das schon angedeutet hatte.
Hier kehrt der Autor auf das vertraute Gelände des Osteuropa-Wissenschaftlers zurück und scheint selbst erstaunt darüber zu sein, wie tragfähig die Analogien zwischen dem jungen demokratischen Kapitalismus Amerikas und der stalinistischen Kommandowirtschaft sind. Die Großprojekte des New Deal, wie etwa der gigantische Hoover-Staudamm in der Wüste von Arizona und Nevada, und die ambitionierten Industrialisierungsprogramme der Sowjetführung begreift Karl Schlögl als Parallelprojekte. Der Vergleich zwischen den gesellschaftlichen Entwicklungen in den USA und in Russland gehört zu den ertragreichsten Kapiteln dieses Buches. Schlögls Leitmotiv bleibt jedoch die Erschließung und Eroberung des amerikanischen Raumes in seiner geografischen Dimension und gesellschaftlichen Dramatik. Schlögl nimmt die Domestizierung dieses Raums als eine immense Kulturleistung wahr und sieht sie als Keimzelle der mobilen amerikanischen Gesellschaft.
Die Geschichte der Kolonisierung des amerikanischen Kontinents lässt sich nachvollziehen und erzählen als Geschichte der Verkürzung von Entfernungen, der Beschleunigung, als Übergang von der Kutsche zur Droschke, von unregelmäßig verkehrenden Postverbindungen zu regelmäßigen Verbindungen, die Amerika aus unendlich weiten Räumen zusammenrücken lassen, auf überschaubare und berechenbare Distanzen und Zeitrhythmen.
Schlögl zeichnet die technischen Quantensprünge in der amerikanischen Verkehrsgeschichte nach, von den landesweiten Verbindungen der Greyhound-Busse über den Bau des American Corridor, wie Schlögl das wachsende Streckennetz im Eisenbahn-Amerika nennt. Bahnbrechend der Zivilisationssprung durch das Auto, ein Land unterwegs auf den Highways, den Römerstraßen des 20. Jahrhunderts, wie Schlögl schreibt.
Autofahren hat den Warenrhythmus der Amerikaner geprägt. Alles, Versorgung, Teilhabe am Gemeindeleben, Schule und Sport und Kirchenbesuch, vor allem im ländlichen Amerika, sind undenkbar ohne das weite und enge Netz der Straßen. Nicht weniger als Suburbanisierung und Zersiedelung.
All diese Korridore zu Wasser, zu Lande und in der Luft bilden das Netz der American Matrix. Ein ganzes Land auf- und eingeteilt in rechtwinklige Planquadrate. Die systematische Vermessung dieses gigantisch großen Raumes geht schon auf Präsident Thomas Jefferson zurück und war Voraussetzung für die systematische Landnahme, die Verdrängung und Vernichtung der amerikanischen Ureinwohner. Dem Landraub und der physischen Verdrängung der Indigenen folgte die unmenschliche Routine des Tötens, wie Schlögl schreibt.
Eine Katastrophe, verursacht durch Epidemien, Vertreibung, Geburtenrückgang, Massensterben in den Reservaten, einfache Mordlust, Exekutionen, Vergewaltigung, Entführung von Kindern, Massaker, während die Zahl der weißen Zuwanderer explodierte.
Lange sei die destruktive, ja mörderische Seite der Siedlungs- und Indianerpolitik verschwiegen und tabuisiert worden, schreibt Schlögl, ähnlich wie die Geschichte der Sklaverei. Dass es seit mittlerweile 8 Jahren ein National Museum of African American Culture and History gibt, interpretiert er als ein so wörtlich zu sich selbst kommendes Landes. Das dürfte jedoch eine allzu positive Sicht sein. Es gehört bis heute zu den großen intellektuellen Defiziten dieses Landes, dass die amerikanische Geschichte vermeintlich nur aus der Geschichte der Weißen besteht. Dass es aber keine Geschichte der Schwarzen gibt und schon gar nicht eine der Indigenen. Den USA fehlt also eine große identitätsstiftende Erzählung, in der alle Bevölkerungsgruppen ihren Platz haben. Womit auch erwähnt werden muss, worüber Karl Schlögl nicht schreibt. Über Waffenkult und Polizeigewalt, über gesellschaftliche Spaltung und alltägliche Diskriminierung. Menschen und Begegnungen kommen in Schlögls Buch entschieden zu kurz. Und doch ist American Matrix ein beeindruckendes Buch. Der Autor schöpft aus unermesslich vielen Quellen. Die Verweise auf die amerikanisch-russische Parallelgeschichte, die durch den Kalten Krieg förmlich verschüttet wurde, sind äußerst ertragreich. So gelingt es Karl Schlögl mit großer gedanklicher Schärfe und sprachlicher Präzision, ganz neue Einblicke in das amerikanische Jahrhundert zu vermitteln.
Karl Schlögl, American Matrix, Besichtigung einer Epoche, ist bei Hansa erschienen. 830 Seiten kosten 45 Euro. Thilo Kössler war unser Rezensent. Nächste Woche Montag können Sie in Andruck übrigens ein Interview zu den USA vor den Wahlen hören. Meine Kollegin Katrin Stövesand spricht dann mit Arthur Landwehr über sein Buch »Die zerrissenen Staaten von Amerika«. mit den Folgen von Umweltzerstörung und Klimawandel und der Frage, wie der ökologischen Krise beizukommen ist, setzen sich viele wissenschaftliche Disziplinen auseinander. Klimaforschung, Politikwissenschaft, Biologie, Ökonomie, aber auch die sozialtheoretischen Überlegungen nehmen zu. Der Soziologe Simon Schaub befasst sich in seinem neuen Buch mit dem Thema Arbeit, genauer mit unseren Arbeitsformen und ihren Auswirkungen auf die Umwelt. Stoffwechselpolitik, Arbeit, Natur und die Zukunft des Planeten heißt sein Buch. Matthias Becker erläutert zunächst, wie Simon Schaub zu diesem Begriff kommt.
Wenn Menschen arbeiten, dann eignen sie sich Natur an, formen sie um, benutzen und verbrauchen sie. Jede Gesellschaft steht mit der Natur in einem Stoffwechselprozess. Eigentlich kommt keine Theorie der Umweltzerstörung an diesem Umstand vorbei, sollte man meinen. Schließlich ist es die Arbeit, die die Stoff- und Energieströme in Bewegung setzt und möglicherweise in die falsche Richtung lenkt. Aber, beklagt Simon Schaub,
wir reden über die Abholzung von Regenwäldern infolge unserer Vorliebe für Fleisch oder für Süßigkeiten auf der Basis von Palmöl. Wir reden über die Umweltsiegel der Produkte in Bio- und Eine-Welt-Läden. Wir reden über die CO2-Emissionen unserer Autos und unserer Flüge.
Diese Orientierung auf die Sphäre des Konsums sei fragwürdig.
Es ist vor allem die Arbeit, die unsere Umwelt zum Guten wie zum Schlechten hervorbringt. Wenn wir die Ursachen der ökologischen Krise verstehen wollen, müssen wir deshalb die Arbeitswelt, die dem Konsum stets vorgelagert ist, ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rücken. Das ist der Grund, warum Arbeit in diesem Buch nicht nur als Prozess der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen auftaucht. Vielmehr wird sie als ein Feld mehr oder weniger konfliktreicher politischer Aushandlungen gefasst.
Mit seinem Konzept einer Stoffwechselpolitik will Simon Schaub einen gesellschaftstheoretischen Rahmen entwickeln, um den komplexen Zusammenhang von Ökologie und Ökonomie zu erklären. Mit Politik ist hier nicht nur Parteipolitik oder Regierungshandeln gemeint. Inspiriert von dem amerikanischen Soziologen Michael Burovoy, umfasst Schaubs Politikbegriff auch die Konflikte im konkreten Arbeitsprozess und sogar die Konflikte mit der Natur selbst. Denn, und das ist der Clou in diesem Buch, das Natürliche formt seinerseits die Arbeit.
In der soziologischen Literatur zu den industriellen Beziehungen wird der zentralen Rolle der nichtmenschlichen Natur in der Regel praktisch nicht Rechnung getragen. Die hier entwickelte Perspektive der Stoffwechselpolitik tritt dem in zweifacher Weise entgegen. Erstens betont sie, dass industrielle Beziehungen stets auch Umweltpolitiken sind. Und zweitens wird anschaulich, dass die Natur in der Stoffwechselpolitik kein passiver Kontext ist, sondern über relative Autonomie verfügt.
Pflanzen und Tiere, Bakterien und Viren, Ökosysteme und Landschaften – all das ist für Simon Schaub nicht einfach Material, das nach Belieben umgeformt werden kann. Die Versuche, sie nutzbar zu machen, haben oft unerwünschte, noch öfter unerwartete Folgen. Aktuell macht die Klimakrise unabweisbar, dass wir die Natur eben nicht einfach unserem Willen unterwerfen können. Soziales ist durch Soziales zu erklären, lautet das berühmte Diktum von Emil Durkheim. In gewisser Weise tut Simon Schaub das Gegenteil. Er erklärt das Soziale durch das Natürliche. Oder genauer, er zeigt, wie materielle und biologische Eigenschaften gesellschaftlich wirkmächtig werden, ohne freilich in einen überholten Geodeterminismus zurückzufallen.
Die Geschichte der industrialisierten Arbeit soll hier auf eine Weise neu erzählt werden, die es erlaubt, der Rolle der Natur gerecht zu werden.
Simon Schaub nennt dieses Vorhaben eine, Zitat, historisch-geografische Soziologie der Arbeit. Ein ambitioniertes Projekt, das Gesellschaftstheorie und Geschichtsschreibung verbindet. Über die Grenzen von Fachdisziplin setzt er sich beherzt hinweg und verhandelt Arbeitssoziologie, politische Ökologie und Sozialphilosophie. Sein historisches Material sucht er quer durch die Jahrhunderte und auf sämtlichen Kontinenten. Auf über 400 Seiten geht es um die Kolonisierung der Karibik, die Industrialisierung der Fleischproduktion in den Vereinigten Staaten und die Ernährungsgewohnheiten der Bergarbeiter im Ruhrgebiet. Um Infektionskrankheiten, Lebensmittelmärkte, die Energiedichte von Erdöl und die Artenvielfalt in der Plantagenwirtschaft. Aber trotz dieser Fülle von Aspekten verfolgt Simon Schaub ein klares Programm. Er analysiert die Ursachen für die Zerstörungskraft der industriellen Arbeit. Auch um sie zukünftig einzuhegen.
Arbeit und Natur stehen in einem Verhältnis unauflöslicher Wechselwirkungen zueinander. Damit wird die Arbeit zu einem zentralen Ort für die Entstehung der ökologischen Krise und möglicherweise auch für ihre Überwindung.
Stoffwechselpolitik führt alle wichtigen Ansätze der gegenwärtigen umweltpolitischen Debatte zusammen und steckt voller interessanter Informationen. Auch wenn der ein oder andere argumentative Umweg überflüssig scheint, diese Lektüre lohnt sich für alle, die über den Zusammenhang von Ökonomie und Ökologie neu nachdenken wollen.
Das sagt Matthias Becker nach der Lektüre von Simon Schaubs Buch Stoffwechselpolitik, Arbeit, Natur und die Zukunft des Planeten. Es ist im Surkamp Verlag erschienen, 417 Seiten, 24 Euro. Der heftige Protest gegen die Erweiterung des Tesla-Werkes in Grünheide bei Berlin, bei dem Aktivisten ein Waldgebiet besetzt haben, diese Auseinandersetzung zeigt beispielhaft, dass Boden weit mehr ist als Teppich oder Parkettboden, der Städtern bei diesem Begriff vielleicht zuerst einfällt. Die Journalistinnen Tanja Busse und Christiane Gräfe nehmen in ihrem neuen Buch den Begriff sehr grundsätzlich. Denn Boden ist einerseits einer von drei Produktionsfaktoren der kapitalistischen Wirtschaft, neben Arbeit und Kapital. Aber der Boden ist eben nicht bloß Wirtschaftsfaktor, sondern Lebensgrundlage für uns Menschen. Deshalb ist er in Zeiten einer wachsenden Weltbevölkerung, die ernährt werden will, umkämpft. Tanja Busse und Christiane Gräfe zeichnen in »Der Grund« ein umfassendes Porträt des Bodens in seinen sozialen und ökologischen Zusammenhängen. Kaspar Domen stellt das Buch vor.
Unser Umgang mit dem Boden wirkt sich elementar auf unser Leben aus. Wenn zum Beispiel landwirtschaftlich nutzbare Böden durch die Art der Bewirtschaftung zerstört werden, schrumpft die Fläche für den Anbau von Nahrungsmitteln, was angesichts einer wachsenden Bevölkerung und der Klimakrise ein erhebliches Problem darstellt. Tanja Busse und Christiane Gräfe nehmen sich des Themas Boden umfassend an. Warum? Das verdeutlicht schon ihr doppeldeutiger Titel, der Grund. Der Grund, das ist einerseits ein Synonym für den Begriff Boden, andererseits aber ist die Bodenfrage längst auch der Grund vieler heutiger Konflikte. Am Anfang des Buches markieren sie den Stellenwert des Bodens für unsere Ökosysteme.
Der Boden ist nicht weniger als der große, atmende, lokale und planetarische Zusammenhang. Er verbindet alles. Die Atmosphäre, die Gesteinsdecke, den Wasserkreislauf, die Vielfalt aller Ökosysteme vom Wald über die Flussaue bis zum Acker. Das demütig anzuerkennen, wäre ein erster Schritt für uns Bodenignoranten, denn im Boden liegt der Ursprung.
Plastisch schildern sie das Bodenleben mit seinen unzähligen Geschöpfen. Ein jedes in seiner Rolle, unersetzbar bei aller scheinbaren Unscheinbarkeit. Allein in einem Teelöffel Erde könnten 1 Million Bakterien, 120.000 Pilze und 25.000 Algen leben. Aber der Mensch zerstöre mit seiner Lebens- und Wirtschaftsweise den Boden, auch in Europa. Hier seien bereits 60-70% der Böden aus dem Gleichgewicht oder beschädigt. In einem Viertel der europäischen Böden ist der Wassergehalt zu gering, etwa wegen der Verdichtung des Erdreichs durch den Einsatz schwerer Maschinen. Ein Viertel der Böden in Europa drohe zu verwüsten, schreiben die beiden Autorinnen. Die Probleme sind schon lange bekannt, ebenso notwendige Gegenmaßnahmen. Nur wenn die Menschheit schonender mit dem Boden umgeht, kann er sich regenerieren. Umsteuern ist aber gerade jetzt anspruchsvoll, weil durch die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft der Bedarf an Boden wächst, etwa um Anlagen für erneuerbare Energien zu bauen.
Schon jetzt zeichnet sich ab, nirgends wird die Transformation ohne neue Flächenkonflikte gelingen. Bei der Vielzahl der Ziele, die jetzt erreicht werden müssen, kann auf dem Boden der Tatsachen fast jedes mit jedem in Widersprüche geraten, Grün gegen Grün. Es sind schwierige Dilemmata, die gelöst werden müssen. Wie können alle Ansprüche der Energiewende, des Artenschutzes und der Agrarwende ausbalanciert werden, wenn es nicht ausreichend Grund gibt für jeden Bedarf?
Konsequent arbeiten sich die beiden Autorinnen über Phänomene, Zusammenhänge und Zielkonflikte hin zu der Wurzel des Problems, der Rolle des Bodens in einer kapitalistisch verfassten Wirtschaft. Sie verweisen auf den Ökonomen Karl Marx, der bereits im 19. Jahrhundert das kurzfristige Profitinteresse als ursächlich dafür ansah, dass Böden auslaugten. Die Autorinnen machen ihre Leser auf unser Grundgesetz und ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1967 aufmerksam, bei dem die Richter die besonderen Charakteristika des Bodens festhielten.
Weil Grund und Boden unvermehrbar und unentbehrlich ist, verbietet es seine Nutzung dem unübersehbaren Spiel der freien Kräfte und dem Belieben des Einzelnen vollständig zu überlassen.
Aber im Alltag prallen die Interessen etwa von Bauern und Wohnungssuchenden einerseits mit denen von Anlegern und Spekulanten andererseits aufeinander und letztere setzen sich häufig durch. Das führt zu gravierenden sozialen Problemen, wenn etwa die Mieten so drastisch steigen, dass viele Menschen überfordert sind. Politisches Eingreifen wünschen sich viele Bürger. So stimmten knapp 60% der Berliner für eine Enteignung von Wohnungsbauunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in der Hauptstadt. Das Vorhaben ist laut einer vom Senat bestellten Expertenkommission möglich, aber es ist komplex. Die Aktivisten wollen den Senat nun durch einen zweiten Volksentscheid zur Handlung zwingen, in dem konkret über ein Gesetz abgestimmt werden soll. Die richtigen Antworten auf die Bodenfrage braucht es sowohl zur Lösung sozialer als auch ökologischer Probleme. Die Bereitschaft ist da. Viele Bürgerinnen und Bürger dächten in Deutschland fortschrittlich. Weit über die Grüne Partei hinaus befürwortet eine Mehrheit eine nachhaltigere Welt und mehr Ressourcenschutz, schreiben die Autorinnen. Sie verweisen unter anderem auf die Naturbewusstseinsstudie des Bundesamtes für Naturschutz oder das soziale Nachhaltigkeitsbarometer. Demnach gibt es trotz Krisen und Kriegen einen breiten Rückhalt für den Klimaschutz.
Doch schier unüberwindbar erscheinen die Beharrungskräfte der fossilen Wachstumswirtschaft im Land der Auto-, Chemie- und Fleischindustrien. Zu groß erscheint der gesellschaftliche Widerstand, der sich in Veränderungs- und Abstiegsängsten ausdrückt, in Dauerempörung und Wohlstandsträgheit. Die Kluft zwischen Haltung und Praxis, zwischen Vision und Wirklichkeit, bleibt tief.
Das ist nicht neu. Aber trotz solcher Beharrungskräfte gibt es auch erhebliche Veränderungsbereitschaft, gerade mit Blick auf die Transformation. Die Autorinnen verweisen selbst auf neue politische Regeln, wie das internationale Plastikabkommen oder das europäische Gesetz zur Wiederherstellung der Natur und auf Fortschritte in der Praxis, wie den Vormarsch der erneuerbaren Energien. Artenvielfalt, fördernde wilde Weiden und neue Projekte für den sozialen Wohnungsbau. Womöglich wachse eine regelrechte soziale Bewegung, die für eine neu geerdete Gesellschaft streitet, schreiben Tanja Busse und Christiane Grefe. Ihnen ist ein inspirierendes, lehrreiches und verständliches Buch gelungen, dem man anmerkt, dass es zwei Menschen mit großem Erfahrungsschatz und Neugier verfasst haben. Wer das Buch gelesen hat, läuft mit einem anderen, einem geschärften Bewusstsein über den Boden.
Das sagt Kaspar Domen nach der Lektüre von Der Grund, die neuen Konflikte um unsere Böden und wie sie gelöst werden können. Von Tanja Busse und Christiane Grefe. Das Buch ist im Verlag Antje Kunstmann erschienen, hat 240 Seiten und kostet 24 Euro. Das war Andruck, das Magazin für politische Literatur im Deutschlandfunk. Alle Rezensionen finden Sie auch in unserer DLF-Audiothek-App. Meine Kollegin Katrin Stövesand wird in den kommenden Tagen auf der Leipziger Buchmesse unterwegs sein. Sie bringt von dort unter anderem ein Gespräch mit Daniel Brössler mit über sein Buch »Ein deutscher Kanzler, Olaf Scholz, der Krieg und die Angst«. Das Interview können Sie dann nächste Woche Montag um diese Zeit hören. Mein Name ist Dina Netz. Ich danke für Ihr Interesse an der heutigen Sendung und wünsche einen guten Abend.